Radio SRF.
Echo der Zeit. Muslime in der Schweiz. Gut integriert und ein Teil der Gesellschaft, sagt der Bundesrat. Stimmt, sagt der Muslim Hisham Maizar, aber nur rosig ist das Zusammenleben nicht. Dann über alle Berge. Die PKK zieht ihre Kämpfer ab aus der Türkei. Endlich Schluss mit den Trauergesängen, hoffen die kurdischen Witwen in Diyarbakir. Neue Hürden. Die EU will ihre Solarindustrie schützen vor den Chinesen. Und schließlich Wahlen im Iran. Der Kronprinz des Ahmadinejad, der einen großen Fehler hat.
The hardliner hates his guts. That's the problem with Rahim Mashai.
Die Hardliner fürchten seinen Mut, sagt ein iranischer Politologe. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK hat heute mit dem Abzug ihrer Kämpfer aus der Türkei begonnen. Die Verschiebung in den Nordirak ist Teil des Friedensabkommens, das der inhaftierte Anführer der PKK, Abdullah Öcalan, mit der türkischen Regierung ausgehandelt hat. Aus Istanbul, ARD-Korrespondent Thomas Bohrmann.
Es gibt keine Fernsehbilder, keine Aufmärsche, keine öffentlichen Erklärungen. Der Abzug der PKK-Kämpfer läuft im Verborgenen. Selahattin Demirtas, der Chef der legalen Kurdenpartei BDP, versicherte aber heute, wir wissen, dass der Abzug begonnen hat. Nach eigenen Angaben verfügt die PKK im Südosten der Türkei über 2000 Kämpfer, die im Untergrund leben. Jetzt also sollen sie ihre Verstecke verlassen. Sie werden auf geheimen Pfaden irgendwo in den Bergen im Südosten der Türkei das Land in Richtung Nordirak verlassen. Dort im Nordirak unterhält die PKK ohnehin etliche Lager. Dorthin werden sich die PKK-Kämpfer aus der Türkei nun zurückziehen. Sie erfüllen damit eine Bedingung für weitere Verhandlungen zwischen der türkischen Regierung und dem inhaftierten PKK-Chef Abdullah Öcalan. Die türkische Regierung bietet den Kurden mehr kulturelle Freiheit und mehr regionale Selbstbestimmung an, wenn die PKK ihre Waffen niederlegt. Schon seit vergangenen Winter verhandeln beide Seiten über ein Ende des nun schon fast 30 Jahre dauernden Kampfes, bei dem bislang 40.000 Menschen ums Leben kamen.
Mit dem Abzug der PKK-Kämpfer steigt die Hoffnung vieler Kurden, die auf Frieden und auf ein besseres Leben. Darüber berichten wir nach den Nachrichten und die hat Pascal Schmitz.
Das Bundesamt für Kultur bekommt eine neue Chefin, Isabel Chassou. Chassou gehört seit 2002 der Regierung des Kantons Freiburg an. Sie ist dort zuständig für Erziehung, Kultur und Sport. Außerdem ist sie Präsidentin der kantonalen Erziehungsdirektoren. Chassou tritt die Nachfolge von Jean-Frédéric Schusslin an. Dieser wird im Herbst Schweizer Botschafter bei der UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Das Bundesamt für Gesundheit soll in Zukunft schneller entscheiden, ob ein neues Medikament von den Krankenkassen bezahlt wird. Das will der Bundesrat. Sobald das Schweizerische Heilmittelinstitut ein Medikament für den Markt zulässt, will das Bundesamt innerhalb 2 Monaten entscheiden. Der mutmaßliche Steuerdatendieb Hervé Falciani bleibt in Spanien auf freiem Fuß und wird nicht an die Schweiz ausgeliefert. Falciani war im vergangenen Jahr in Spanien festgenommen worden, nachdem er bei der britischen Bank HSBC in Genf Daten mutmaßlicher Steuersünder gestohlen und diese den französischen Behörden zugespielt hatte. Die Delikte, die Falciani in der Schweiz zur Last gelegt werden, seien in Spanien nicht strafbar, so die Begründung des zuständigen Gerichts in Madrid. Der Brasilianer Roberto Azevedo wird neuer Chef der Welthandelsorganisation der WTO. Er erhielt im Wahlausschuss am meisten Stimmen. Formell muss er allerdings noch von den WTO-Mitgliedstaaten bestätigt werden. In London hat Königin Elisabeth die Pläne der Regierung für das kommende Jahr verlesen. Die Regierung will sich demnach darauf konzentrieren, die britische Wirtschaft anzukurbeln. Außerdem kündigt sie ein Gesetz an, mit dem die Einwanderung besser kontrolliert werden kann. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den stellvertretenden Regierungschef Wladislaw Surkow entlassen. Putin hatte gestern der Regierung schwere Versäumnisse vorgeworfen. Die Entlassung Surkows stehe damit im Zusammenhang, hieß es. Surkow gilt als Initiator der Putin-treuen Partei Einiges Russland und war einer der engsten Vertrauten des russischen Präsidenten. In den letzten 20 Jahren sind in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion unzählige Statuen von Josef Stalin gestürzt worden. Jetzt wurde wieder einmal eine aufgestellt, und zwar in der Stadt Jakutsk im Osten Sibiriens. Die örtlichen Behörden gaben bekannt, Stalin habe im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Rolle gespielt beim Sieg über die Nationalsozialisten und dies gelte es zu würdigen. Doch es meldeten sich auch kritische Stimmen, die auf die Verbrechen Stalins hinwiesen. Weltweit haben schätzungsweise über 73 Millionen Jugendliche keine Arbeit. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation entspricht dies einer Arbeitslosenquote von knapp 13%. In den Industrieländern finden über 20% der 15- bis 24-Jährigen keine Stelle. In der norwegischen Stadt Trondheim ist eine Brücke eingestürzt. Die Brücke war noch im Bau und führte über eine vielbefahrene Straße, die in die Stadt hineinführt. Mindestens 6 Menschen wurden beim Einsturz der Brücke verletzt. Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist an der Weltmeisterschaft in Schweden und Finnland weiterhin auf Erfolgskurs. Im 4. Gruppenspiel gegen Slowenien führt die Schweiz im 3. Drittel mit 7:1. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 8.093 Punkten plus 1,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.068 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu 1.23.16 gehandelt, der Dollar zu 93,50. Das Wetter. In der Nacht vor allem am Jura stellenweise nass, an Auffahrt im Süden und Osten zunächst noch sonnige Abschnitte, sonst von Westen aufkommender Regen. Die Höchstwerte bei 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Hoffen auf Versöhnung. Ein Augenschein in Diyarbakir, dem Zentrum der Kurden. Dann alles im grünen Bereich. Die Muslime in der Schweiz sind keine Bedrohung für den Rechtsstaat, sagt der Bundesrat. Seitenwechsel für Isabelle Chassot. Die Freiburger Regierungsrätin wird oberste Kulturchefin der Schweiz.
Sie hat die Führungserfahrung, sie kennt die Kultur sehr gut. Sie hat wirklich alle die nötigen Kompetenzen, um eine klare, starke Führung des Amtes zu haben.
Lobt ihr zukünftiger Chef, Bundesrat Alain Berset. Absturz im Kreml. Putin entlässt seinen langjährigen Chefideologen. Und schließlich links umkehrt. Österreich korrigiert sein Geschichtsbild.
Es hat viele Jahrzehnte bedurft, um in Österreich offen auszusprechen, dass der am 8. Mai ein Tag der Befreiung und kein Tag der Niederlage ist.
Sagt Bundeskanzler Werner Faymann. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, mehr unter srf.ch. Ab heute also zieht die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, ihre letzten Kämpfer aus der Türkei ab. Die Aktion ist Teil des im März ausgehandelten Waffenstillstands, der nach 30 Jahren und 40.000 Toten endlich zur Versöhnung zwischen Kurden und Türken führen soll. Von diesem Friedensprozess erhoffen sich die Menschen in der Region viel. Ruhe und Sicherheit vor allem, aber auch wirtschaftlichen Aufschwung, wie die Journalistin Luise Sammann in Diyarbakir erfahren hat.
Morgendämmerung, Diyarbakir schläft noch. Nur am Rande einer heruntergekommenen Altstadtgasse wird schon gearbeitet. 5 kräftige Frauen stehen im Halbdunkel, die Arme bis zu den Ellenbogen in großen Teigschüsseln versenkt. Das hier ist das Backhaus. Wir befeuern im Moment 7 Lehmöfen, erklärt Günesh und wischt sich mit dem Kopftuchzipfel den Schweiß von der Stirn. Unser Brot ist aus Weizen, hier aus der Region, sagt sie. Wir bestreichen es mit Ei und Sesam. Es schmeckt besser als das normale Brot vom Bäcker. Das Backhaus ist ein Projekt der Bezirksregierung, das arme Frauen aus der Umgebung unterstützen soll. Frauen, deren Männer zu den 40.000 Toten gehören, die der Kurdenkonflikt bisher gekostet hat, Frauen, deren Männer als PKK-Kämpfer in den Bergen oder in einem der überfüllten türkischen Gefängnisse verschwunden sind. Ja, besonders wir Frauen, sagt Güneş, hoffen, dass der Konflikt bald ein Ende hat. Wir kommen morgens um 6 und backen dann bis 11 Uhr. Jede schafft 70 bis 75 Brote und unsere Kinder verkaufen sie dann draußen in den Straßen für eine Leder pro Stück. Ein paar verstrubbelte Kinder in Plastiklatschen warten draußen vor dem Backhaus. In Schubkarren schieben sie die heißen Brote durch die morgendliche Stadt. Hier und da öffnen die ersten Läden. Ein Alter fegt den Bürgersteig mit einem Reisigbesen. Wenn all der Terror hier erstmal ein Ende hat, dann wird auch das Geschäft von uns Händlern wieder besser laufen, ist er überzeugt. Dieses Mal wird es klappen. Das glaube nicht nur ich, sondern alle hier. Ein Spaziergang durch die umliegenden Straßen zeigt, dass der Alte recht hat. Diesmal wird alles anders, verspricht auch der Dönerverkäufer an der Ecke. Und wenn erstmal Frieden herrscht, träumen die arbeitslosen Männer in den Teehäusern, dann kommen auch die Fabriken. Statt ins Teehaus gehen wir dann morgens zur Arbeit. Die Männer im Teehaus verfolgen die Verhandlungen zwischen dem türkischen Staat und PKK-Führer Öcalan genau. Der kleine Fernseher in der Ecke läuft pausenlos, auf Kurdisch, nicht etwa auf Türkisch. Bis vor einigen Jahren wäre das noch undenkbar gewesen. Kurdisch war in der Türkei jahrzehntelang verboten. Dabei ist die Sprache das Herz unserer Identität, findet Lehrer Cihan. In einem schmucklosen Gebäude im Norden der Stadt unterrichtet er jeden Abend Kurden in ihrer eigenen Sprache. Wir haben Schüler aus allen Gesellschaftsschichten, erzählt er. Viele waren völlig assimiliert, haben sich sogar für das Kurdische und für sich selbst geschämt. Aber jetzt kommen sie, weil sie auf der Suche nach sich selbst sind. Auch wir sind also vorsichtig optimistisch. Es gab sogar Zeiten, in denen man für jedes kurdische Wort eine Geldstrafe zahlen musste, erinnert sich ein pensionierter Ingenieur in der ersten Reihe. Erst jetzt, sagt er, lerne ich die Buchstaben meiner eigenen Sprache und ihre Grammatik. Und es macht mich unglaublich glücklich. Bis spät in den Abend sitzen die freiwilligen Kurdisch-Schüler in Lehrer Cihans Klasse. Sie haben viel aufzuholen. Ganze Generationen von Kurden in der Türkei sprechen Kurdisch höchstens noch auf Grundschulniveau. Erst nach Mitternacht wird es ruhig in den Straßen von Diyarbakir. Die Händler haben ihre Rollläden heruntergelassen, die Teehausbesucher sind nach Hause gegangen. Nur in einem unscheinbaren Mietshaus brennt noch Licht. Die Friedensmütter nennen sich die Frauen, die hier im Schneidersitz beisammen sitzen. Genug, Mütter auf beiden Seiten sollten endlich nicht mehr weinen müssen, sagt eine alte Kurdin, die müde auf dem Teppich hockt. Schlafen kann Sadet schon lange nicht mehr. Seit 19 Jahren wartet sie auf die Freilassung ihres Sohnes aus dem Gefängnis. Jetzt aber hat sie Hoffnung. Egal ob türkisch oder kurdisch, wir haben alle ein Herz. Dieser Krieg dauert schon 30 Jahre und er hat nichts als Tod und Verhaftung gebracht. Natürlich unterstützen wir diesen Frieden. Es ist genug.
Das war eine Reportage von Luise Sammann aus dem Südosten der Türkei. Wie steht es um die islamistischen Hassprediger? Regiert bald die Scharia, das islamische Recht in der Schweiz, und wie gut sind die Muslime integriert? Diese Fragen stellten Politiker vor gut 2 Jahren dem Bundesrat, nachdem die Minaret-Initiative für Angst und Unsicherheit gesorgt hatte. Jetzt hat der Bundesrat einen ausführlichen Bericht zur Situation der Muslime in der Schweiz verfasst und er gibt Entwarnung. Pascal Krauthammer.
Es gibt ihn nicht, den Muslim, und es gibt sie nicht, die Muslimin. stellt der Bundesrat in seinem Bericht fest. Die muslimische Gemeinschaft in der Schweiz sei nämlich keine homogene Gruppe, sie bestehe vielmehr aus verschiedenen Gemeinschaften, die untereinander kaum vernetzt seien. Will heißen, der Muslim aus dem Kosovo hat mit der Muslima aus dem Sudan wenig bis gar nichts zu tun, denn die Religionszugehörigkeit bildet bei den 350 bis 400.000 Musliminnen und Muslimen in der Schweiz nicht das wichtigste Merkmal ihrer Identität. Vor allem Muslime aus dem Westbalkan lebten den Islam eher im Sinn eines Brauchtums, heißt es im Bericht. Und so erstaunt es kaum, gibt es Probleme bei der Integration, dann nicht eigentlich wegen der Religion, so der Bericht. Sibylle Siegwart vom Bundesamt für Migration.
Auch das zeigt der Bericht klar auf, dass bei Muslimen mit Migrationshintergrund eher Sprachbarrieren oder auch ökonomische und migrationsspezifische Aspekte Probleme schaffen. Das heißt zum Beispiel, ein junger muslimischer Mann kann keine Arbeitsstelle finden, aber das hat dann mehr damit zu tun, dass er vielleicht nicht gute Sprachkenntnisse hat oder eben auch eine schlechtere Ausbildung hat.
Die gängigen Integrationsangebote reichten darum, um die Einbindung der muslimischen Einwanderer zu garantieren. Spezifische Maßnahmen seien nicht nötig, so der Bundesrat. Tatsächlich alles kein Problem, fragt da wohl manch einer kritisch denkt an die Islamisten, die auch hier in der Schweiz ihr intolerantes Gedankengut verbreiten. Dazu heißt es im Bericht, dass in der Schweiz nur eine vergleichsweise kleine Anzahl Islamisten oder Salafisten lebten. Hassprediger gäbe es zwar, so auch Sibylle Siegwart vom Bundesamt für Migration, und in rund einem Dutzend Moscheen der Schweiz werde eine extremistische Auslegung des Islams gelehrt, allerdings.
Die Muslime in der großen Mehrheit wehren sich dagegen und klagen darüber. Auch im Rahmen des Muslimdialogs, der stattgefunden hat, zwischen Bund, Kanton und Vertreter der muslimischen Gesellschaften, die haben sich klar davon distanziert.
Auch die Befürchtung, dass die Scharia, das islamische Recht, immer mehr Bedeutung gewinne unter den Muslimen in der Schweiz, sei unbegründet.
Die Propaganda von gewissen Islamisten in der Schweiz fällt nicht auf fruchtbaren Boden. Und das insbesondere, weil 90% der in der Schweiz lebenden Muslime aus Staaten kommen, die eine ähnliche Rechtsordnung aufweisen. Das heißt, die meisten Muslime in der Schweiz, die kommen aus Westbalkan oder der Türkei.
Weshalb sich die Frage nach der Vereinbarkeit von islamischem und schweizerischem Recht bei den allermeisten Muslimen gar nicht stelle. Der islamistische Extremismus sei in der Schweiz nicht in der Lage, den Rechtsstaat und die Demokratie in den Grundfesten zu gefährden, schreibt der Bundesrat weiter in seinem Bericht.
Pascal Krauthammer. Die große Mehrheit der Musliminnen und Muslime sind also gut integriert. Sie brauchen keine spezielle Förderung, sagt der Bundesrat. Und was sagen die Muslime selbst? Das habe ich Hisham Maizar gefragt. Der Arzt ist Präsident der Föderation Islamischer Dachorganisationen der Schweiz.
Ich stimme dem zu, dass die größte Mehrheit von den Muslimen hier im Lande integriert sind. Aber dass sie gar keine Förderungsmaßnahmen zu weitere Integration bräuchten, da würde ich ein kleines Fragezeichen dahinter stellen.
Wo möchten Sie denn konkret unterstützt werden?
Vor allem, es wäre falsch zu sagen, dass die Muslime in der Schweiz zu 100% integriert sind. Wenn wir realistisch ausgehen, dann müssen wir von einer Prozentualzahl von etwa 82-90% als Integrierte, die anderen haben Mühe oder sind schwer zu integrieren, sei es aus Bildungsniveaugründen oder sei es aus Altersgründen. Und sicherlich die Förderung brauchen sie auf dem Sektor Bildung, Beruf, das sind Aspekte, die förderlich sind und vor allem engagierend und für die Integration fördernd.
Also wer schlecht ausgebildet ist oder die Sprache nicht kennt, der tut sich besonders schwer mit der Integration. Und der braucht konkrete Hilfe, sagen Sie.
Der bräuchte Hilfe und vor allem deswegen, weil um alles besser zu verstehen, bräuchte er doch noch die Sprache. Und noch dazu müsste er halt seine Integration als einen Geben und Nehmen verstehen, nicht nur, dass er in eine Gesellschaft hineingeht und damit ist erledigt, sondern er hat auch nachher Pflichten zu erfüllen, die ihn halt langsam zu einem integren Bürger des Staates machen.
Wären Sie denn dafür, dass Zuwanderer bereits Deutsch oder Französisch lernen, bevor sie in die Schweiz kommen?
Es wäre wunderbar, wenn man das erzielen würde.
Wir sprechen ja gerne von den Muslimen, aber religiös sind nur ca. 12-15%, also Leute, die regelmäßig in die Moschee gehen. Wird da der Glaube zum Integrationshindernis?
Ja, Sie sprechen dieses Segment von etwa 14% praktizierende Muslime. Das sind Muslime, die in die Moschee zwar gehen, aber damit ist das nicht der ganze Islam. Und die anderen sind aber Muslime, die sich integrieren lassen mussten oder die integriert jetzt sind, und macht ihnen eigentlich die Religion kein Problem. Sie sagen, ich bin Schweizer, beispielsweise islamischen Glaubens. Worin liegt das Problem?
Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass gerade junge Männer der zweiten oder gar dritten Generation Mühe haben mit den westlichen Werten und sich quasi rückbesinnen, religiös radikalisieren. Wie könnte da der Staat, wie könnte da die Gesellschaft vorbeugen?
Es ist außerordentlich eine minimale Zahl, die sich so ansprechen lassen. Und wenn sie mal zu Fanatikern werden, solche Jugendliche, dann ist es nicht von ungefähr. Da heißt, sie haben Gründe, die mit der Integration in der Gesellschaft zum Beispiel nicht einhergehen, oder wo sie sich, diese Jugendlichen, zurückversetzt fühlen würden in einer Gesellschaft. Solche wären prädisponiert, dass man sie von der anderen fanatischen und extremistischen Seite anerworben werden.
Also eine gute Integration, das ist das beste Antiterrorismusprogramm.
Also ich würde sagen ja, weil dann beginnt man zu realisieren, was es heißt, integriert in einem Land, dann beginnt man das Land zu verstehen, dann beginnt man Werte des Landes zu verstehen, beginnt man Werte des Landes mit seinen eigenen Werten zu vergleichen. Also da geht ein Denkprozess vor sich. Und solange man am Denken ist in eine positive Richtung, dann hat man viel mehr davon zu gewinnen, als wenn man in einem völlig freien Raum und man würde meinen, eben, man kann mit mir machen, was man will.
Das war Hisham Maizar. Er vertritt die Föderation Islamischer Dachorganisationen der Schweiz, den größten Zusammenschluss der Muslime auf Bundesebene. An der Spitze des Bundesamts für Kultur sitzt also ab November Isabelle Chassot. Isabelle, wer, mag sich da der eine oder andere Kulturschaffende gefragt haben, denn die neue Direktorin hat sich ihre Lorbeeren bisher in der Politik verdient. Mehr dazu von Geraldine Eicher.
Isabelle Chassot, kein unbekannter Name in der Politik. Mit 26 saß sie schon für die CVP im Freiburger Kantonsparlament. Sie war persönliche Mitarbeiterin von Ruth Metzler und Arnold Koller im Bundesrat. Seit 12 Jahren ist sie Freiburger Erziehungsdirektorin. In der Vergangenheit wurde sie für bedeutende Posten als Kandidatin gehandelt, als Staatssekretärin für Bildung etwa, ja sogar als Bundesrätin. Nun wird sie Direktorin des Bundesamts für Kultur, ein eher unscheinbares Amt. Kein Wunder, fragt ein Journalist sie gerade heraus.
Sind Sie nicht ein bisschen überqualifiziert für den Job?
Nein, sie bringe die richtigen Qualifikationen mit. Und wichtiger noch, die Kultur interessiere sie sehr viel mehr als prestigeträchtige Positionen. Schmunzelnd, aber unmissverständlich stellt sie klar, was sie nicht will.
Was ich nicht will, der Job des Bundesrates. Ich bin dankbar für die Politiker, die es machen, aber ich fühlte mich da wenig hingezogen dazu. Und für das Staatssekretariat habe ich auch immer gesagt, das ist nicht der Posten, den ich nachgehen möchte.
Dass sie einen Chefposten in der Bildung weniger interessiert als die Kultur, überrascht. Schließlich hat Isabelle Chassot auch als Präsidentin der kantonalen Erziehungsdirektoren ein wichtiges Wort im Bildungsbereich mitgesprochen. Bei Harmos etwa mit der umstrittenen Kindergartenpflicht ab 4 Jahren. Meist hat sie im Hintergrund gewirkt. Das Rampenlicht und die Polemik hat sie anderen überlassen. So jemanden brauche es an der Spitze des Bundesamts für Kultur. Selbstdarsteller habe es genug, sagt der Schriftsteller Guy Knetta.
Ich denke, das ist eine Chance. Es geht ja nicht darum, dass jemand eine herausragende Künstlerpersönlichkeit ist oder eben auch, es muss auch nicht jemand sein, der aus der Kultur kommt. Es muss eigentlich nur jemand sein, die eine Affinität, vor allem ein großes Interesse daran hat.
Und die nötige Affinität hat Isabelle Chasseau.
Man trifft mich oft beim Konzert. Ich habe eine Vorliebe für klassische Musik, aber ich bin auch offen für moderne Musik. Und ich glaube, dass ich eine regelmäßige Besucherin von Kulturanlässen bin.
Sie sitze auch in verschiedenen Stiftungsräten. Und als Erziehungsdirektorin sei sie auch Kulturdirektorin und damit gut vernetzt. Genau deswegen sei sie wohl gewählt worden, glaubt Hedi Graber, Leiterin des Mikrokulturprozents.
Ich halte diese Wahl für politisch sehr geschickt. Sie wird im Parlament sehr gut vernetzt sein und sie ist auch eine bekannte politische Figur.
Die Kulturschaffenden erhoffen sich von der neuen Chefin des Bundesamts für Kultur, dass sie ihnen mehr Ansehen im Bundeshaus verschafft, dass ihre Anwältin wird. Isabelle Chasseau verspricht, dass sie sich engagiert für die Kultur einsetzen werde, denn Kultur sei in einem Land wie der Schweiz elementar.
Es ist der Zement für den Zusammenhalt in diesem Land, für die Verständigung zwischen den Kulturen. Ich glaube, es gibt eine Schweizer Identität, die lebt aus ihrer Diversität, aus ihren Minderheiten auch. Und dieses Verständnis wird uns helfen, auch uns einen Weg in die Zukunft zu schaffen.
Und dieser Weg führt bald zur neuen Kulturbotschaft des Bundesrats. Da geht es um die Schwerpunkte, die in der Kultur gesetzt werden und damit um Geld. Das birgt Streitpotenzial in der sowieso immer wieder zerstrittenen Kulturszene. Wo Isabelle Chasseau Schwerpunkte setzen möchte, verrät sie noch nicht. Ihre Devise scheint zu sein, im stillen Schaffen, Entscheide fällen und bei allzu bohrenden Fragen sibyllinisch zu lächeln.
Es ist 18 Uhr und fast 27 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und so geht es weiter. Mit dem gefallenen Strippenzieher im Kreml, dem europäischen Schutzwall gegen China und dem Wahlkampf in Iran. Zuerst aber nach Österreich. Am 8. Mai 1945 kapitulierte Nazi-Deutschland und mit ihm Nazi-Österreich. In Österreich versammelten sich an diesem Tag seither rechtslastige Burschenschaften mit Fackeln auf dem Wiener Heldenplatz zum sogenannten Totengedenken. Jetzt, 68 Jahre nach Kriegsende, hat dieses heimliche Betrauern der Niederlage ein Ende. Erstmals gedenkt die Republik Österreich auf dem Heldenplatz offiziell der Opfer der Nazizeit und der Befreiung Europas mit einem Fest der Freude. Joe Schelbert.
Der 8. Mai ist ein Tag der Freiheit und der Freude. Das ist die einzig richtige Deutung. Es gibt keine andere Interpretation. So Österreichs neuer sozialdemokratischer Verteidigungsminister Gerald Klug. Wo Burschenschafter in der Vergangenheit die Niederlage betrauert haben, gedenke nun das Bundesheer der Nazi-Opfer.
Ich habe diese Mahnwache als bewusstes, deutliches, politisches Zeichen angeordnet für die Opfer des Faschismus.
Rund um die Mahnwache des Heeres auf dem Heldenplatz ist jeglicher Aktionismus zu unterlassen. So die Anordnung der Wiener Landespolizei. Das heißt, Mitglieder rechtsgerichteter Burschenschaften dürfen nicht in ihrer Uniform dem sogenannten Wix erscheinen. Die Burschenschaft Germanen erklärte darauf, es sei erschütternd, wie Sozialisten mit Heeresgewalt politisch Andersdenkende unterdrückten. Verteidigungsminister Klug meinte dazu, wer diesen Tag zur Niederlage umdeute, für den gebe es keinen Platz, schon gar nicht am Heldenplatz. Am offiziellen Festakt im Ballhaus gegenüber räumte Kanzler Werner Faymann ein, dass es lange gedauert habe, bis Österreich den Wert des 8. Mai erkannt habe.
Es hat viele Jahrzehnte bedurft, um in Österreich offen auszusprechen, dass der am 8. Mai ein Tag der Befreiung und kein Tag der Niederlage ist.
Dennoch kündigte die Dachorganisation der Burschenschaften, der sogenannte Ring Volkstreuer Verbände, für den Abend eine stille Teilnahme auf dem Heldenplatz an, auch wenn ein würdiges Gedenken an die Gefallenen so nicht mehr möglich sei. Die Prominenz der rechtsgerichteten Burschenschaften, etwa Nationalratspräsident Martin Graf oder FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache, richtete aus, sie sei verhindert. Vielleicht für längere Zeit, denn Verteidigungsminister Klug deutete an, dass er mit der Tradition des Burschenschaften-Heldengedenkens brechen und eine neue Tradition begründen will, mit einem Fest der Freude auf dem Heldenplatz jeweils am 8. Mai.
Meines Erachtens spricht nichts dagegen, im Gegenteil, dass dies auch zu einer dauerhaften Signalwirkung beitragen kann.
Dazu wollen auch die Wiener Philharmoniker ihren Teil leisten. Das Orchester, das just dieser Tage seine schreckliche Verstrickung mit dem Naziregime öffentlich machte, will am Abend auf dem Heldenplatz ein Gratiskonzert geben.
Joe Schelbert war das. Ein Rücktritt hat heute in Moskau für dicke Schlagzeilen gesorgt. Wladislaw Surkow, einst der wichtigste politische Berater von Präsident Putin, muss den Hut nehmen. Nach öffentlich ausgetragenen Meinungsverschiedenheiten mit Putin und dessen Leuten verlässt der einflussreiche Kreml-Choreograf die russische Regierung. Angesichts des wachsenden Missmuts in der Bevölkerung fühle sich Putin immer mehr in die Enge getrieben, meint unser Korrespondent in Moskau. Peter Giesling.
Wladislaw Surkow galt bis anhin als einer der wichtigsten Einflüsterer von Präsident Wladimir Putin. Surkow war es, der die Gründung der Putin-Partei Einiges Russland orchestriert hat. Surkow hat den Begriff der gelenkten Demokratie erfunden, mit dem die Mängel des russischen Demokratiesystems vertuscht werden. Surkow galt lange als graue Eminenz, als wichtigster politischer Strippenzieher Putins. Mit der dritten Amtszeit als Präsident aber hat Putin den 48-jährigen Surkow nicht mehr in seine Präsidialverwaltung geholt, sondern ihn zu einem der stellvertretenden Regierungschefs ernannt. Doch heute ist es zum Bruch gekommen. Surkow, so heißt es offiziell, habe aus freien Stücken gekündigt. Sehr viel wahrscheinlicher aber ist, dass ihn Putin zur Demission genötigt hat. Präsident Putin muss seit ein paar Wochen mit ansehen, wie seine Popularität schwindet. Er versucht deshalb, von Kritik an seiner Person abzulenken und die ihm unterstellte Regierungsmannschaft für alles Ungemach im Lande verantwortlich zu machen. Gestern hat er dazu in einer am Fernsehen übertragenen Aussprache die gesamte Regierungsmannschaft wie Schulbuben abgekanzelt. Wir brauchen endlich effiziente Lösungen. Die Regierung darf nicht nur Papiere schreiben. Mit hängenden Köpfen hörten sich die Minister, unter ihnen auch Regierungschef Dmitri Medvedev, Putins Rundumschlag an. Nur einer, Surkow, wagte es, offen Widerspruch anzumelden. Was unsere Disziplin anbetrifft, so funktioniert die russische Regierung durchaus gut. Solchen Widerspruch aber lässt ein russischer Präsident offenbar nicht zu. Vielleicht aber hat das jüngste Zerwürfnis zwischen Putin und Surkow auch mit dem immer schwierigeren Verhältnis zwischen Putin und Medvedev zu tun oder damit, dass sich Surkow kürzlich erlaubt hat, das forsche Vorgehen von Putins Sonderermittlern zu kritisieren. Diese Untersuchungsbeamten, so Surkow, ließen sich nämlich oft zu Vorverurteilungen verleiten. Die Art und Weise, mit der das Komitee seine Verdächtigungen bekannt gibt, erweckt stets den Eindruck, hinter allem steckten große Verbrechen. Das von Putin geschaffene Sonderuntersuchungskomitee ermittelt seit vergangenem Frühjahr gegen die Exponenten der Opposition und sorgt für die jüngsten politischen Prozesse. Kürzlich aber, und das hat Surkows Ärger verursacht, hat das Komitee auch die Forschungsprojekte von Skolkovo als Hort der Geldwäsche bezichtigt. Surkow, in der Regierung für das nebulöse und ambitiöse Forschungsprojekt bei Moskau mitverantwortlich, wollte diese Kritik nicht gelten lassen. In keiner Weise aber hat sich Surkow mit seiner Kritik an die Seite der russischen Opposition gestellt. Zurzeit aber gibt es offenbar überhaupt keinen Platz für Kritik, auch nicht für solche aus den eigenen Reihen. Dies dürfte Surkow jetzt deutlich geworden sein. Und Putin? Der russische Präsident schart heute keine vergleichsweise originellen Berater wie Surkow mehr um sich. Er lässt sich ausschließlich von Hardlinern, von den sogenannten Silawiki stützen, den Geheimdienstlern, den Exponenten des russischen Sicherheitsapparates.
Und jetzt zu einem heiklen Entscheid in Brüssel. Die EU-Kommission will nämlich chinesische Solarpanels mit hohen Strafzöllen belegen. Darauf hat sie sich heute prinzipiell geeinigt. Der Grund? Die chinesische Konkurrenz soll Dumping betreiben. Der Fall ist brisant. Es geht um sehr viel Geld und um sehr viel Arbeitsplätze. Denn Europa kauft derzeit enorm viele chinesische Solarpanels. Aus Brüssel, Urs Bruderer.
China verkauft in Europa Solarpanels für über 20 Milliarden Euro jährlich. Es geht also um enorm viel Geld. Und das auf einem Feld, dem die Zukunft gehören soll, erneuerbare Sonnenenergie. China ist erst vor ein paar Jahren in dieses Geschäft eingestiegen, doch mit großem Erfolg. Inzwischen sind 4 von 5 in Europa gekauften Solarpanels made in China. Zum Schaden der europäischen Hersteller, die sich wehren mit der Behauptung, China produziere zu Dumpingpreisen. Und die EU-Kommission gibt ihnen heute offenbar recht. Noch kann sie es nicht offiziell sagen, aber sie wird chinesische Panels wohl schon bald mit hohen Strafzöllen belegen, sodass sie für den Kunden im Schnitt um fast 50% teurer werden. Ayana Dreyer ist Ökonomin. Sie verfolgt die Handelsbeziehungen der EU und arbeitet unter anderem für den wirtschaftspolitischen Think Tank ESIP in Brüssel. Ihr sind Anti-Dumping-Verfahren suspekt.
In der Praxis ist Anti-Dumping sehr oft eine von Interessengruppen getriebene Politik, um gegen niedrige Preise zu kämpfen und die Preise so hoch wie möglich im Inland zu halten.
Die Interessengruppe in diesem Fall wären natürlich die europäischen Solarpanel-Hersteller. Dass die EU-Kommission sich jetzt hinter sie stellt und gegen die chinesischen Importe vorgeht, erklärt die Ökonomin mit dem Hinweis auf gleich 3 Krisen.
Diese Entscheidung ist eine Manifestation der Wirtschaftskrise, der generellen Krise der Beziehungen zwischen der EU und China und auch ein Symptom der jetzigen Krise in der Solarindustrie.
Tatsächlich kämpft zum Beispiel der deutsche Hersteller Solar World derzeit ums Überleben. Doch das beeindruckt Dreyer nicht. Die Branche sei im Wandel, sagt sie, und Anti-Dumping-Verfahren wirken ihres Erachtens bestenfalls lebensverlängernd.
Immer wenn eine Industrie sich globalisiert, zu einer großen Massenproduktion übergeht, die über die Grenzen geht, findet da eine Restrukturierung statt, wo die Verlierer versuchen sich zu organisieren und die Preise möglichst lange noch hochzuhalten, damit sie auch überleben können.
Die europäische Solarbranche insgesamt leidet aber nicht nur unter den billigen chinesischen Panels. Im Gegenteil, manche Unternehmen profitieren auch, etwa jene, die ganze Solaranlagen zusammenstellen und installieren. Unter dem Strich könnte die europäische Industrie gar mehr verlieren als gewinnen, fürchten manche Experten, wenn jetzt diese Strafzölle kommen. Und vielleicht steht sogar noch mehr auf dem Spiel als die zukunftsträchtige Solarindustrie. Dann nämlich, wenn Peking zu Gegenmaßnahmen greift und Zölle oder andere Hindernisse einführt gegen europäische Branchen, die erfolgreich nach China exportieren. Man hört und liest bereits von einem drohenden Handelskrieg zwischen der EU und China. Dreyer hält dies für übertrieben.
Sagen wir mal, dass es schon seit mehreren Jahren so ist, dass Maßnahmen und kleine Gegenmaßnahmen immer getroffen werden zwischen der EU und China.
Und so wäre es für Sie auch nicht erstaunlich, wenn die EU diese Strafzölle nur vorübergehend einführen würde, um sie nach der nächsten oder übernächsten Verhandlungsrunde mit Peking dann wieder fallen zu lassen. Hankerum hat die EU neben dem Anti-Dumping-Verfahren auch noch eines eröffnet wegen illegaler staatlicher Beihilfen für die chinesische Solarindustrie. Und es droht ein weiteres auf dem Gebiet der Technologie für Telekom-Netzwerke. Klar ist, die EU und China beschuldigen sich öffentlich gegenseitig. Klar ist auch, beide kämpfen zwar lautstark, aber nicht aus einer Position der Stärke. Denn auch die chinesische Solarpanelindustrie steckt derzeit in der Krise.
Urs Bruder berichtete. Die Präsidentenwahl am 14. Juni sei ein Symbol für die Ehre der Islamischen Republik. Das sagt Ali Khamenei, der höchste Führer des Irans. Mahmoud Ahmadinejad, der bisherige Präsident, muss nach 2 Amtszeiten seinen Sessel räumen. Doch er will, dass seine Politik fortgesetzt wird. Garantieren soll das Rahim Mashai, sein engster Vertrauter. Ob der allerdings kandidieren darf, das ist ungewiss, denn er ist bei den konservativen Hardlinern im Iran äußerst unbeliebt. Aus Teheran Reinhard Baumgarten von der ARD.
Im Frühjahr 2011 hat Mahmoud Ahmadinejad sichtbar mit dem Versuch begonnen, seine eigene Machtbasis auszubauen. Damals hat der 6. Präsident der Islamischen Republik den Geheimdienstminister Haidar Moslehi entlassen. Doch auf Geheiß des obersten Führers und Rechtsgelehrten Ayatollah Ali Khamenei kehrte Moslehi in sein Amt zurück. Seit dieser Zeit sprechen Beobachter der iranischen Innenpolitik von einem Machtkampf zwischen Präsident Ahmadinejad und dem Revolutionsführer Khamenei. Dieser Machtkampf könnte über das Ende von Ahmadinejads Präsidentschaft hinaus andauern. denn der 56-jährige noch Präsident will seinen engsten Vertrauten Rahim Mashai ins Rennen um seine Nachfolge schicken.
The hardliner hates his guts.
Die Hardliner, sagt der Politikwissenschaftler Sadiq Ziba Kalam, hassen Rahim Mashai.
Because in many ways he has,
weil er in vielerlei Hinsicht ihre Überlegenheit, ihr Arrangement, ihre Ziele bedroht. Er fordert sie heraus. Er hat nichts gesagt, aber jeder ist von ihm verwirrt. Das ist das Problem mit Rahim Mashai.
Rahim Mashai ist der Schwiegervater von Mahmoud Ahmadinejads Sohn Mehdi. Darüber, wo er politisch steht, herrscht in der Islamischen Republik großes Rätselraten.
Ist er ein Liberaler? Wir wissen es nicht. Ist er ein strenger, fanatischer Muslim? Wir wissen es nicht. Glaubt er an die Herrschaft des Rechtsgelehrten? Wir wissen es nicht. Hat er übersinnliche Kräfte? Wir wissen es nicht. Er könnte auch nicht. Manche sagen, er sei ein Zauberer. Alles, was über ihn zu hören ist, sind nur Gerüchte. Wir wissen es nicht.
Mehr als 20 Kandidaten bewerben sich gegenwärtig um die Nachfolge von Präsident Ahmadinejad. Bislang ist kein namhafter Reformer darunter. Bislang sind es konservative bis erzkonservative Getreue des obersten Führers Ali Khamenei. Der 73-Jährige ist Irans wirklich starker Mann, qua Verfassung, de jure und de facto. Nominell muss der Wächterrat jeden einzelnen Kandidaten abnicken. Der Wächterrat hat 12 Mitglieder, 6 Geistliche, die von Ayatollah Khamenei ernannt werden, und 6 Juristen, die das Parlament wählt. Gewählt werden dürfen aber nur Kandidaten, die vom obersten Richter vorgeschlagen werden. Der oberste Richter wiederum wird vom obersten Rechtsgelehrten, also von Ayatollah Khamenei, direkt ernannt. Der Wächterrat gilt zwar als eigenständiges Verfassungsorgan, de facto kann er aber als verlängerter Arm des obersten Rechtsgelehrten wirken. Der von konservativen Klerikern und Juristen besetzte Wächterrat wird wahrscheinlich die Kandidatur von Rahim Mashai ablehnen. In diesem Fall, so meint der Politikwissenschaftler Sadiq Ziba Kalam, hofft Amtsinhaber Ahmadinejad auf ein Eingreifen Khameneis.
In 2005 election it actually happened.
Bei den Wahlen 2005 ist das vorgekommen. Der Wächterrat hat Mustafa Moin zurückgewiesen, den Hauptkandidaten der Reformer. Dann hat der oberste Führer eingegriffen und den Wächterrat ersucht, Mustafa Moin zuzulassen. Der Wächterrat sagte, wir gehorchen dir.
Laut Verfassung ist der Iran eine Republik mit einem gewählten Parlament und einer Gewaltenteilung. Bislang haben die Führer Irans großen Wert auf Wahlen gelegt. Wie wichtig der bevorstehende Urnengang ist, unterstreicht Irans starker Mann Ayatollah Ali Khamenei.
Die Wahlen sind das Symbol des politischen Epos. Sie sind das Symbol der Autorität des islamischen Systems, das Symbol der Ehre des Systems. Die Ehre der Islamischen Republik hängt von diesen Wahlen ab und davon, wie stark die Bevölkerung an den Wahlen teilnimmt, um die Führer des Landes zu bestimmen.
Die Stimmung unter Irans Wählern ist sehr ambivalent. Der Ausgang der Präsidentenwahl vor 4 Jahren, die lang anhaltenden Proteste und die massive Unterdrückung der grünen Opposition haben Spuren hinterlassen, bis heute. Sind die Wahlen wichtig? 2 Stimmen aus dem zentraliranischen Jast.
Ja, 100%. Das spielt doch eine wichtige Rolle für das Land. Jeder muss seine Stimme abgeben und seine Meinung äußern. So ist es besser aus meiner Sicht. Abgeben ist besser als nicht abgeben. Bei den diesjährigen Wahlen weiß ich noch nicht. Vielleicht nicht. Mir fehlt die Motivation. Aber wenn unser Kandidat dabei sein sollte, dann vielleicht doch. Der Grund ist die jetzige Situation. Wenn Sie hier fragen, dann finden Sie keinen, der zufrieden ist. Alle sind unzufrieden.
Es geht bei der Wahl um die Ehre der Islamischen Republik, sagt Staatsführer Ayatollah Khamenei. Deshalb fordert er eine hohe Wahlbeteiligung. Treten keine Reformer an. Kandidieren nur Konservative, gibt es kein Alternativangebot, dann droht die Wahlbeteiligung gering zu werden, weil viele uninteressiert sind. Rahim Mashai, meint Sadegh Ziba Kalam von der Uni Teheran, konnte ebenso wie die früheren Präsidenten Rafsanjani und Khatami viele Wähler mobilisieren. Aber Mashai ist der Adlatus von Amtsinhaber Ahmadinejad, der bei Hardlinern in Ungnade gefallen ist.
In fact, perhaps the most accurate description.
Wahrscheinlich ist die genaueste Beschreibung der Beziehung zwischen Rahim Mashai und den Hardlinern die, dass die Hardliner Angst vor ihm haben. Sie fürchten ihn wirklich. Er mag keine Macht haben, aber sie fürchten ihn. Sie fürchten nicht Khatami oder Hashemi Rafsanjani, aber Rahim Mashai fürchten sie.
Noch dreht sich das Kandidatenkarussell. Noch gibt es keine Entscheidung darüber, wer überhaupt antreten darf. Die Wahl vom 14. Juni könnte eine Richtungswahl werden mit ungewissem Ausgang.
Zum iranischen Wahlkampf, der Bericht von Reinhard Baumgarten. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.